Ein Mann will auf einer Bank in Zürich sein Geld anlegen. Wie viel wollen Sie denn einzahlen? Fragt der Bankangestellte. Flüstert der Kunde, 5 Millionen! Darauf der Bankangestellte, Sie können ruhig etwas lauter sprechen. In unserem Land ist Armut keine Schande. Was ist Armut? Oder andersherum, wann ist jemand reich? Und was macht eine Gemeinde zu einer reichen Gemeinde? Bevor der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief ein heißes Eisen nacheinander anpackt, und das sind ja in Korinth wirklich heiße Eisen, die er da durchbuchstabieren muss mit ihnen, malt Paulus den Korinthern vor Augen, wie reich sie sind. Und er dankt Gott für den Reichtum dieser Gemeinde. Ich lese uns aus der Einleitung des 1. Korintherbriefes, aus dem Predigttext für den heutigen Sonntag, 1. Korinther 1, die Verse 4 und 5a. Paulus schreibt: Ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus, dass ihr durch ihn in allen Stücken reich gemacht seid. Herr, segne dein Wort an uns allen. Amen. Wie kommt Paulus zu solch einem Statement, zu solch einem Gebet? Ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus, dass ihr durch ihn in allen Stücken reich gemacht seid. Wie eine Überschrift, bevor er ein Thema dann nach dem anderen aufgreift und schon herausfordernd ist. Wie kommt Paulus zu diesem Statement? Weshalb ist ein Leben unter der Gnade Gottes, unter der Gnade in Jesus Christus reich? Ich weiß nicht, wie es Ihnen vorher gegangen ist, als ich gesagt habe, das Thema des heutigen Gottesdienstes, der Reichtum der Gnade, oh, okay, Allerweltswort, christliches Allerweltswort, das gehört dazu, zum Christsein, Gnade und Recht und Vergebung, wissen wir eigentlich, oder? Wer hat keine solchen Gedanken gehabt? Irgendwie so ein Begriff, der gehört halt zum Christsein dazu. Vorsicht, verschenken wir nicht den größten Schatz, den Gott uns schenkt, die Gnade. 4 Beispiele, die ich herausgreifen will, um miteinander diesen Schatz der Gnade, diesen Reichtum der Gnade zu heben. Da hängt David über dem Abgrund seiner Sünde, zu Tode entsetzt, weil sich der Abgrund vor ihm auftut und ihn verschlingen will nach seinem Ehebruch und nach seinem Mord. Die Ansage des Propheten Nathan ist klar: Du bist der Mann. Und das zerreißt David. Und er kann nur noch beten und vor Gott schreien und klagen und bitten: Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Eigentlich kann und will David nicht hineinsehen in diesen Abgrund seiner Schuld. Seine Sünde droht, ihn in die Tiefe zu ziehen. Und die Erkenntnis seiner Sünde, sie wird ihn umbringen. Wären da nicht 2 Haltetaue über dem Abgrund der Schuld und dem Abgrund der Sündenerkenntnis? 2 Haltetaue, die David in den Abgrund hineinschauen lassen, seine Schuld erkennen und bekennen, ohne dass es ihn hinunterreißt in den Tod. Davids Gebet, bis heute bekannt als Psalm 51, beginnt mit dem Griff zu 2 Haltetauen, dem Haltetau der Gnade und der Barmherzigkeit Gottes. Bevor David seine Schuld bekennt, beginnt er mit den Worten: Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Güte und Gnade im Hebräischen dasselbe Wort, deshalb Sie haben es auch vorhin gemerkt, auch bei Psalm 36, wenn dort mit Güte übersetzt wird, man könnte auch mit Gnade übersetzen, ist ein und dasselbe Wort. Und schon hier wird deutlich, der Reichtum der Gnade, dass das gar nicht so einfach mit einem Begriff zu beschreiben ist. Vor dem lebendigen, heiligen, gerechten Gott hält nur Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Barmherzigkeit, auch im Hebräischen ein absolut spannendes Wort, im Hebräischen dasselbe Wort wie Mutterschoß, Gebärmutter. Im Hebräischen dasselbe Wort, Gebärmutter, Mutterschoß, Barmherzigkeit. Was heißt das für Gottes Barmherzigkeit? Gottes Barmherzigkeit ist das in seinem tiefsten Inneren, in seinen Eingeweiden brennende Erbarmen für sein Kind. Und Gottes Gnade, das ist schon im Alten Testament seine Bundesgnade, mit der sich Gott als der Treue offenbart, voller Güte, Bereitschaft zur Vergebung, mit der er sich selbst verpflichtet. In Jesus Christus hat er sich auf diese Bundesgnade festnageln lassen. Gottes Gnade in Jesus Christus, sie macht dich reich. Sie ist die Fülle seiner liebevollen Zuwendung. Seine Liebesatmosphäre, die dich erfüllt, die dich freisetzt und die dich schützend umgibt. Wer von der Gnade klein denkt, christlicher Allerweltsbegriff, ja, gehört irgendwie zu unserem christlichen Glauben dazu, und der denkt immer noch zu groß von sich selbst. Und wenn du Gottes Gnade klein redest, dann redet der Teufel groß, was nichts ist in deinem Leben. Der Teufel liebt das, uns immer wieder an das zu erinnern, was nichts war. Wenn du auf dich schaust, anstatt allein auf die Gnade Gottes in Jesus Christus, dann öffnest du dem Feind die Tür. Und dann kommst du vielleicht mit einem Gebetsanliegen zu Gott und plötzlich hörst du den Teufel flüstern: Das Gebet soll Gott erhören nach der Schuld, die du auf dich geladen hast. Und du erwartest, dass Gott dich führt nach der Geschichte. Und wovon träumst du nachts? Du kannst Gottes Gnade nicht groß genug ansehen, weil alles andere dich nur angreifbar macht. Deshalb greif zum Haltetau der Gnade und zum Haltetau der Barmherzigkeit. Hier ist Reichtum, weil hier Freiheit ist. Und wenn die Schuld noch so groß war, hier ist Vergebung, hier ist Gnade, die Fülle, Freiheit. Deshalb das erste, Gottes Gnade, ein Haltetau über dem Abgrund. Ein zweites, Gottes Gnade, offene Arme. Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Mit einer Eiseskälte sagt jener Sohn seinem Vater, dass dieser für ihn jetzt gestorben ist. Und er jetzt endlich sein Geld will und damit was erleben. Reaktion des Vaters. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und dann kommt, wie es kommen musste, nach einem kurzen Leben in Saus und Braus, ist er am Ende. Kein Ausweg, leer, frustriert, ohne Hoffnung, ohne Zukunft. Ach, könnte ich nur rückgängig machen, was geschehen ist. Es muss für meinen himmlischen Vater ein Schlag ins Gesicht gewesen sein, indem ich wieder besseres Wissen getan habe, was ihn schmerzt. Es muss eine Enttäuschung für ihn gewesen sein, als er mich gebrauchen wollte und ich mich voller Trägheit nicht habe gebrauchen lassen und davongelaufen bin. Ich habe mich selbst mehr geliebt als Gott und die mir anvertrauten Menschen. Ich habe die mir von Gott geschenkten Gaben und Fähigkeiten eingesetzt, um mich in Szene zu setzen, anstatt Gott die Ehre zu geben. Oder vielleicht hat der Sohn sich auch überlegt, ich habe die mir von Gott geschenkte Zeit mit nichtigen Dingen vergeudet, habe mein Leben ohne Gott gelebt, mich von ihm davon gelebt. Zu Hause beim Vater, da hatte ich es doch gut. Und so ist es ihm sonnenklar vor Augen. Aber heimkehren, das ist ja irgendwie nicht wirklich möglich, nach dem, was ich mir geleistet habe. Und dann wagt er es doch und macht sich auf den Heimweg. Und was ihn dort erwartet, ist Gnade in Person. Als er, so lesen wir es bei Lukas, noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Was für ein Vater, was für eine Gnade. Ein Vater, der sein Kind Tag ein Tag aus erwartet und der nach ihm Ausschau hält und der sich mit seinen müde gewordenen Beinen auf den Weg macht, um sein Kind zu umarmen und zu küssen. Und dann stammelt der Sohn sein Gebet, das er sich auf dem Weg zurechtgelegt hat, und der bekennt seinen Egoismus, bekennt seine Schuld und schließt mit der Bitte, von der er hofft, dass sein Vater sie so erhört: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße, mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Und was jetzt kommt, ist ein Kurs in Sachen Gnade. Glaubenskurs zum Thema Gnade. Jeder Mensch wünscht sich ja, dass Gott seine Gebete genau so erhört, wie er es formuliert. Dass Gott uns beim Wort nimmt. Im Falle unseres Kandidaten hieße das: Ja, stimmt, du hast gesündigt. Und du bist definitiv nicht mehr wert, mein Sohn zu heißen. Aber ich erhöre dich trotzdem, du darfst Tagelöhner sein. Das wäre doch eine wörtliche Gebetserhörung gewesen, wie wir sie uns immer wünschen. Aber der Vater sprach zu den Knechten: Bringt schnell das beste Gewand und zieht's ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden, und sie fingen an, fröhlich zu sein. Unverdiente, unermessliche Gnade. Gottes Liebe und Gnade ist größer als mein Horizont, und seine Gnade ist gnädiger als meine Worte. Was für ein Wunder der Gnade Gottes, die größer ist als das, was ich erwart, erhoff, formuliere. Ich danke meinem Gott, schreibt Paulus heute Morgen, alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus, dass ihr durch ihn in allen Stücken reich gemacht seid. Nach diesen zwei Beispielen aus dem Leben von zwei Personen, nun eines, das uns die heilsgeschichtliche Bedeutung der Gnade, dieses Reichtums der Gnade vor Augen malt. Kennen Sie solch eine Situation? Es ist Sonntagnachmittag und Sie spielen mit den Kindern, Kleinkindern, Kindergartenalter oder den Enkelkindern ein Brettspiel. Und dann passiert's, dass Ihr Kind die falsche Zahl gewürfelt hat und damit verloren hat. Und Sie sehen es schon in den Augen, die erste Träne drückt raus und dann geht's los, der Wasserfall kommt. Bitterlich fängt's an zu weinen. Eigentlich wäre jetzt nach diesem Würfelwurf Schluss. Das Spiel aus, zu Ende, alle Figuren zurück in die Kiste, Deckel drauf. Wäre da nicht das herzzerreißende Weinen des Kindes? Und sie hören sich plötzlich sagen: Du darfst nochmal. Drei Worte, die eine Welt verändern. Statt Spielende, alle Figuren zurück in die Kiste, Deckel drauf. Du darfst nochmal. Eine zweite Chance. Das ist Gnade. Am Anfang der Weltgeschichte stand Gottes große Einladung an den Menschen im Garten Eden damals. Du darfst essen von allen Bäumen des Gartens. Aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, an dem du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Gott verbietet dem Menschen diesen einen Baum der Erkenntnis und lädt ihn ein, von allen anderen Bäumen zu essen, also auch vom Baum des Lebens. Der Mensch hätte vom Baum des Lebens essen dürfen und damit ewiges Leben bekommen. Aber was macht der Mensch? Anstatt sich an diesen Baum des Lebens zu halten, an die Fülle der Einladung, vergreift er sich am einzig Verbotenen. Wie muss es Gott ergangen sein? Wie muss es ihm das Herz zerrissen haben? Angesichts der Schuld des Menschen, aber auch angesichts dessen, dass damit auch sein eigener Wunsch, seine eigene Sehnsucht nach ewiger Gemeinschaft mit seinem Geschöpf unmöglich geworden ist, weil sich der Mensch auf die Sünde eingelassen hat. Nichts geht mehr, weil Gott und Mensch nicht mehr zusammenpassen. Und die Konsequenz liegt auf der Hand. Wenn Gott in seiner Liebe den Menschen nicht teilen mag mit der Sünde und sich schon gar nicht seine Ewigkeit mit der Sünde verunreinigen will, dann muss er den Menschen vom Baum des Lebens entfernen und damit vom Leben selbst. An dem Tag, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Und dann folgt der Rauswurf aus dem Paradies, mit dem fortan das Leben des Menschen unter dem Vorzeichen des Todes steht. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Der biologische Tod, der aber als Tod in der Gottesferne den ewigen Tod zur Folge hat. Das Spiel ist aus, verloren. Figuren zurück in die Kiste, Deckel drauf. Wäre da nicht noch immer Gottes Traum und seine Liebe und seine Sehnsucht nach ewiger Gemeinschaft mit dir und mir? Gott kann es nicht ertragen, dass der Mensch zurückkehren muss zum Staub. Gott liebt dich so sehr. Er liebt dich und will dich heimholen. Du sollst heimkehren zu ihm, zu dem, der dich geschaffen hat, voller Liebe erdacht und geformt und ins Leben gerufen und berufen hat zum Leben mit ihm und zum Segen für diese Welt. Was im Alten Testament nur behutsam anklingt, ist die Mitte des Neuen Testamentes. Der Baum des Lebens ist tabu. Weshalb? Weil der Baum des Lebens den Menschen mitsamt seiner Sünde ewig gemacht hätte. Deshalb musste Gott den Menschen aus dem Paradies entfernen, vom Baum des Lebens, damit er nicht vom Baum des Lebens ist und jetzt auch noch ewig lebt, mitsamt seiner Sünde. Der Baum des Lebens ist tabu. Und dann schenkt Gott an der Stelle des Baumes des Lebens das Brot des Lebens. Noch einmal mit derselben Einladung, nimm und iss vom Brot des Lebens. Eine zweite Chance. Der Baum des Lebens hätte den Menschen mit seiner Sünde ewig gemacht. Das Brot des Lebens, Jesus Christus, nimmt meine Sünde und Schuld auf sich, auf das ich heimkehren darf ohne meine Schuld in Gottes Ewigkeit. Eine zweite Chance. Du darfst nochmal. Anstatt das Ende des Spiels zurück in die Kiste, Deckel drauf, hören wir Jesus sagen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Du darfst nochmal, das ist Gnade. Für dich und für alle Welt, weil Jesus alles dafür getan hat. Und trotzdem, Gottes Gnade ist mehr als große heilsgeschichtliche Linien, Vergebung, wie in den ersten beiden Beispielen. Ich möchte mit einem vierten Punkt schließen. Gottes Gnade, das Geschenk eines offenen Himmels. Die Bibel und vor allem das Alte Testament auch erzählen eine Reihe von Geschichten der Gnade. Zutiefst alltägliche Geschichten, in denen Menschen Gottes Gnade erfahren und mit Gottes Gnade rechnen. Ein Beispiel, das ich herausgreifen will, da ist Eliezer. Kennen Sie Eliezer? Ich sehe Nicken, der Mitarbeiter von Abraham. Wir lesen von ihm und er sagte: Jahwe, Gott meines Herrn Abraham, lass mir doch heute begegnen und erweise Gnade an meinem Herrn Abraham. Jahwe, Gott meines Herrn Abraham, lass es mir doch heute begegnen und erweise Gnade an meinem Herrn Abraham. Und in der Guten Nachricht Übersetzung heißt es dann so: Herr, du Gott meines Herrn Abraham, gib mir Glück zu meinem Vorhaben. Sei gut zu meinem Herrn und erfülle seinen Wunsch. Hier wird Gnade als glückliche Fügung Gottes gedeutet. Worum es konkret ging in dieser Szene? Um eine Frau, für Isaak. Eliezer bittet Gott darum, dass er doch seine Gnade erweisen und Eliezer die Frau zeigen möge, die zu Isaak, Abrahams Sohn, passt. Auch das ist Gnade. Dass wir um einen offenen Himmel bitten dürfen. Wir haben nicht nur einen Gott der großen Heilsgeschichte. Komm mit den Herausforderungen deines Alltags. Du darfst kommen mit dem, wo du seine Führung und Fürsorge brauchst. Gott schenkt dir seine Gnade, die dein Leben reich macht. Gnade, was für ein Schatz. Könnten wir noch lange, lange weiter staunen und vieles entdecken. Schluss mit der Idee, Gnade, ein frommes Allerweltswort. Denken Sie nie zu klein von der Gnade. Es gibt nichts Größeres. Gott sei Dank. Amen.